Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spill the SLT. Ich bin Dani Kallen und ich bin hier heute mit meiner Co-Hostin Julia Reuko.
Hallo.
Und wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht schon fast ein bisschen polarisierend ist, auf jeden Fall höchst umstritten. Und ja, sind deswegen auch sogar ein kleines bisschen nervös.
Definitiv.
Es geht um die Vollakademisierung in der Sprachtherapie, Logopädie. Und gleich vorweg, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir betonen, dass es um ein Plädoyer für die Vollakademisierung geht. Ja. Wir sind beide der Einstellung, dass eine Vollakademisierung sinnvoll wäre und ein gutes Ziel für die Logopädie-Sprachtherapie ist. Aber versuchen natürlich heute trotzdem, das Thema von allen Seiten zu beleuchten, da es natürlich nicht nur Vorteile mit sich bringen würde. Und ja, sind sehr gespannt, weil wir haben uns natürlich schon mal über das Thema gemeinsam unterhalten, aber haben versucht, nicht alles im Detail zu besprechen, damit wir das heute nochmal richtig durchdiskutieren können.
Yes.
Wir werden heute natürlich auch auf die Nachteile von einer Vollakademisierung eingehen, aber erstmal möchte ich dich fragen, Julia, wie siehst du das? Warum bist du für eine Vollakademisierung?
Ich glaube, für mich ist einer der größten Punkte, wenn man sich international anschaut, wie Deutschland oder die Sprachtherapie-Logopädie in Deutschland aufgestellt ist, haben wir einfach eine Sonderposition, nicht nur in Europa, sondern wirklich auch weltweit. Und für mich wäre einfach einer der größten Vorteile oder der größten positiven Aspekte, dass man ja im Bereich Forschung, im Bereich Berufsbild international irgendwie den Standard erreichen könnte, den es gibt. Ich weiß, dass es trotzdem in anderen Ländern unterschiedlich ist, aber ich habe das Gefühl, wir hinken so ein bisschen nach und ich glaube, dass die volle Akademisierung unserem Berufsbild da sehr gut tun würde.
Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel?
Wenn ich jetzt überlege, es gäbe nicht mehr dieses duale System zwischen Berufsausbildung und eben Studium, sehe ich einfach die Möglichkeiten an den Lehrstühlen ganz anders aufgestellt, weil natürlich ist das was man komplett durchdenken muss, aber in meiner Wahrnehmung wäre es so, sobald eine Vollakademisierung da wäre und das ausschließlich hochschulisch verortet wäre, also an den Universitäten, dann gäbe es ja entsprechend mehr Lehrstühle und entsprechend mehr Forschungsgelder und entsprechend mehr Unterstützung für den Bereich, was letztendlich nicht nur zu einem verbesserten Berufs-, also nicht einer Verbesserung des Berufsbildes, aber zu einer insgesamt verbesserten Situation im Bereich Forschung und der Qualität der Ausbildung führen würde, meiner Meinung nach.
Ja, ich stimme dir da zu. Also was ich betonen möchte, ist, dass ich nicht finde, dass die Ausbildung Logopädie schlecht ist und du definitiv ja auch nicht.
Nein.
Genauso wenig ist das Studium. Und ich fasse das jetzt so zusammen, das Studium, aber es gibt ja nicht das eine Studium, genauso wie es nicht die eine Ausbildung gibt.
Ja.
Also es geht nicht darum, dass wir denken, unser Studium war jetzt besser, als die Ausbildung Logopädie irgendwo ist, sondern,
nein.
Und wenn ich für eine Vollakademisierung mich ausspreche, dann meine ich auch nicht, alle sollen genau das studieren, was ich studiert habe, weil das Studium, das ich selbst durchlaufen habe, war definitiv nicht perfekt.
Und ja, ganz genau.
Ganz
ja.
Oft wird ja auch kritisiert, im Studium ist die Praxis zu weit hinten angestellt und das ist definitiv ein Fakt und das müsste sich auch bei einer Vollakademisierung ändern oder auch, wenn es keine gibt, müsste sich das ändern und verbessern. Aber eine Sache, die eben in der Ausbildung nicht stattfindet, zumindest soweit ich weiß und soweit ich bisher gehört habe nicht, ist natürlich, wie man forscht, wie man, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine eigene Idee hat für ein Therapieverfahren oder ein bestimmtes Therapieverfahren noch nicht erforscht wurde, dann lernt man nicht, wie man das dann machen kann, wie man dann eine Studie aufsetzt, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass die LogopädInnen oder angehenden LogopädInnen, die die Ausbildung machen, das nicht könnten, sondern sie lernen es halt dort nicht. Aber es wäre so wichtig.
Ja, einfach weil es kein Inhalt ist, ja.
Genau, und aber es wäre ja so wichtig für unseren Beruf, dass es mehr erforschte Methoden gibt.
Ja.
Weil wir ganz viel ja auch im Dunkeln tappen.
Ja, ganz genau. Und ohne diese Grundlagen ist es natürlich schwierig, das selber umzusetzen oder auch selbst kritisch neue Therapieansätze zu betrachten oder Studien zu lesen oder das für sich selber kritisch einordnen zu können. Weil wenn ich nicht weiß, wie ich das mache oder wie das geht, ist es natürlich schwierig.
Ja, absolut. Und das ist ja auch was man wirklich lernen muss. Also
ja,
das hat kritische Einordnung hat natürlich auch immer was mit Intelligenz zu tun, aber wir gehen ja nicht davon aus, dass jemand, der eine Ausbildung macht, weniger intelligent ist als jemand, der studiert, sondern dass es eben auch eine erlernte Fähigkeit ist, wissenschaftlich zu recherchieren, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, wie viel Evidenz ist denn da wirklich dahinter und dass es eben nicht ausreicht. Ich habe dieses Verfahren entwickelt und der gesunde Menschenverstand sagt, das sollte doch funktionieren, sondern dass ja eigentlich immer das Ziel wäre, Ansätze ja evidenzbasiert weiterzuentwickeln.
Ja, ja. Du meintest gerade, dass der praktische Teil im Studium, weil wir haben ja für diejenigen, die das nicht wissen, wir haben beide an der LMU München studiert, denselben Studiengang, nur mit bisschen Abstand und genau, haben dadurch dieselben Erfahrungswerte in dem Bereich gesammelt. Wo würdest du sagen, oder würdest du sagen, du hast dich nach dem Bachelor praktisch auf die Arbeit vorbereitet gefühlt? Also auf den Start ins Berufsleben?
Nein, habe ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das den meisten Logopädinnen, die aus der Ausbildung kommen, anders gehen würde. Man muss aber schon dazu sagen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie so ein Studium aufgebaut ist, und das ist ja auch, wie gesagt, in jedem Studiengang anders, aber wir haben im Bachelor 600 plus Praktikumstunden gemacht. Also das ist jetzt nicht
plus,
so
plus.
Als... genau, plus, plus. Wahrscheinlich ist es im Durchschnitt eher 700 bis 800.
Oder 1000.
Genau, also es ist jetzt nicht so, als gäbe es keinen praktischen Anteil im Studium Sprachtherapie an der LMU. Ich weiß auch, dass um die Krankenkassenvollzulassung beziehungsweise die Berechtigung auf die Krankenkassenvollzulassung zu bekommen, das auch notwendig ist, diese Menge an Praktikumsstunden. Das heißt, es kann eigentlich, zumindest in Deutschland, keinen Studiengang geben. Sprachtherapie oder Logopädie gibt es ja auch als Studiengang, der wirklich zur Krankenkassenvollzulassungsberechtigung führt, ohne dass es einen praktischen Anteil in diesem Umfang gibt. Also,
ja.
Aber natürlich, wenn man an einer Logopädie-Schule die Ausbildung macht und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ab dem zweiten Semester beziehungsweise ab dem zweiten Ausbildungsjahr ja in dem Fall dann schon eigene
ja.
PatientInnen unter Supervision behandelt,
genau.
Dann ist das natürlich was anderes. Und da war ich auch neidisch drauf und denke auch, dass wenn man mit dieser Erfahrung dann in den Beruf startet nach der Ausbildung, auf diesen Teil der Arbeit besser vorbereitet ist.
Ja, ja, definitiv. Also mir ging es ähnlich, trotz dieser hunderten, fast tausend Praktikumsstunden, die ich da hatte. Das sind, also wir nennen das jetzt Praktikumsstunden, aber das sind Stunden, die supervidiert waren. Also man konnte sich, es war aufgeteilt in Hospitation und Supervision und man konnte sich diese Stunden auch nur dann anrechnen lassen, wenn man Patientenkontakt hatte. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also zumindest an der LMU München. Aber mir ging es auch wie dir. Also ich hatte auch das Gefühl, wahrscheinlich wie jede Berufsanfängerin, dass ich nicht so richtig wusste, was ich mache. Es ist ja sicher auch viel Learning by Doing, aber ich hätte mir doch auch mehr praktische Anteile im Studium gewünscht. Bei uns war das noch so, dass wir immer also von Beginn an einen Tag für Praktika oder Arbeitsstelle im Vorlesungsplan hatten. Also ein Tag pro Woche war dafür vorgesehen. Das Problem war natürlich, dass viele ihr Studium auch selbst mitfinanziert haben oder mussten und dementsprechend dann den einen Tag für die Arbeit hatten und dann das natürlich schwierig ist, sich das irgendwie einzuteilen. Also das ist auch ein Punkt, wo ich mir denke, das muss mehr noch an der Uni stattfinden und nicht ausgelagert sein an an die einzelnen Praktikumsstätten, dass man da selber dann schauen muss, okay, wie kriege ich meine Stunden zusammen? Und das ist auch ein Punkt, womit ja vieles auch steht und fällt, ist einfach die Qualität der Praktikumsstätten. Also wenn du da Glück hattest und warst irgendwie an einer coolen Klinik, es gab natürlich Kooperationspraxen und Kooperationskliniken, die, glaube ich, auch vom DBS quasi so eine Zertifizierung hatten oder auch eben eine offizielle Kooperationsstelle von der Uni waren. Aber ja, wenn du Pech hattest, bist du halt an einer Stelle gelandet, wo du qualitativ vielleicht nicht das bekommen hast, was andere bekommen haben.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch einer der größten Kritikpunkte, also an dem Studium, was wir gemacht haben. Wie gesagt, man kann es nicht vergleichen. Es gibt ja auch klinische Linguistik und Patholinguistik. Also es gibt ja so viele Wege, wie man das irgendwie studieren kann und dann quasi als Sprachtherapeutin arbeiten kann.
Ja, also ich weiß, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen, es geht ja nicht um einen Vergleich zwischen der Logopädie-Ausbildung und den aktuellen Studiengängen, sondern es geht ja um eine potenzielle Vollakademisierung, die dann hoffentlich ein neues System mit sich bringen würde. Und in diesem System würde ich mir definitiv für den praktischen Anteil was Ähnliches wünschen, was es in der Logopädie-Ausbildung auch gibt. Und ich finde, man kann das ja auch aufteilen, dass es eben teilweise in dann irgendwie einem angebundenen Klinik-Praxis-Setting, wie auch immer, geschieht und extern in anderen Praxen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, ich möchte mich auf einen bestimmten Bereich spezialisieren und da gibt es eine Praxis dafür, jetzt bei uns eben in München zum Beispiel, dann wäre es ja auch schön, wenn man dort auch sein Praktikum machen kann.
Ja. Ja, genau. Ja, das stimmt.
Aber ja, die praktischen Anteile, die müssten sich definitiv im Studium, zumindest so wie wir das Studium kennengelernt haben, verbessern.
Ja, definitiv.
Aber das wäre ja umsetzbar.
Ja.
Also das fände ich jetzt kein gutes Argument gegen die Vollakademisierung. Was ich aber tatsächlich als problematisch sehe, ist, dass es gibt zu wenig TherapeutInnen. Wir sind aus diversen Gründen schwer unterbesetzt. Und wir würden mit einer Vollakademisierung auf jeden Fall den Zugang zu dem Beruf nochmal erschweren.
Ja. Ja, weil sich die Voraussetzungen ändern.
Genau, dass es eben vermeintlich Abitur braucht, um zu studieren. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich selbst auch kein Abitur habe und trotzdem studiert habe. Also es gibt Wege außenrum, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass man ohne Abitur unter bestimmten Bedingungen studieren kann.
Ja.
Und ich glaube, dass dadurch, dass es ja nicht nur jetzt in der Sprachtherapie, sondern allgemein immer mehr Richtung Akademisierung geht, was für die meisten Bereiche eben aufgrund von diesem Forschungs- und Evidenzbasis-Aspekt, finde ich, auch sinnvoll ist, dann der Zugang auch erleichtert wird.
Ja, definitiv. Und natürlich, also ich finde, dadurch, dass der Zugang erschwert wird, weil die Plätze sowieso schon limitiert, also aktuell sind die Plätze sowieso extrem limitiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der NC, also dieser Numerus Clausus, also quasi der Notendurchschnitt, den man mit seinem Abi-Zeugnis haben muss, um sich darauf zu bewerben oder zugelassen zu werden, den müsste man vielleicht nochmal überdenken, weil sowas wie irgendwie, ich weiß, in meinem Jahrgang, der lag irgendwie bei 1,5, also du...
Ja, bei uns war er, glaube ich, 1,3 und das ist natürlich absurd und das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass eben viele gar nicht, also dass viele eben nicht den Schnitt hatten, um Medizin zu studieren, obwohl sie eigentlich Medizinerinnen werden wollten und dann natürlich trotzdem auch aus Interesse Sprachtherapie studiert haben, aber eigentlich immer Ärztinnen werden wollten. Und eben 1,3 reicht halt leider nicht für Medizin.
Ja.
Genau.
Ja, das ist...
Aber dazu bräuchte es ja mehr Plätze. Also ich meine, bei uns im Studiengang, glaube ich, waren es um die 25 oder knapp 30 Plätze.
Ja.
Und das ist eben
25.
Der Studiengang an der LMU zumindest, soweit ich weiß, ist es weiterhin so, startet nur immer zum Wintersemester. Also es ist einmal im Jahr Platz für knapp 30 Personen. Das sind natürlich wenige. Und wenn da jetzt Platz für 80 wäre oder 200, kann man ja alles irgendwie mal erträumen, dann wäre natürlich der NC anders.
Ja, klar. Das ist dadurch halt sehr, sehr limitiert und sehr, ich hatte immer den Eindruck, es geht so bis auch am Anfang ein bisschen darum, so auszusieben. Also wer, du kommst dahin und hast eh schon irgendwie, sag ich mal, ein sehr gutes Abitur gehabt oder bist auf anderem Wege dorthin gekommen. Aber du hast die Berechtigung, dort zu sein, aufgrund deiner Erfahrungen, was auch immer. Aber die Tatsache, dass dann in den ersten Semestern dann auch nochmal geguckt wurde, okay, wer hält dem ganzen Stand, also mit diesen Prüfungsregelungen, du darfst nur einmal durchfallen, sonst bist du quasi raus, also tutu completo raus. Das schreckt, glaube ich, auch viele ab. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, wir sind auch mit 25 oder so gestartet und es hat sich schon nochmal ordentlich ausgesiebt. Also
ja,
ich glaube, am Schluss, also wir waren unter 20. 17? Ja. Und das finde ich dann auch traurig, wenn man sich überlegt, oder auch kritisch, ne, wenn du überlegst, es sind eh schon so limitierte Plätze und dann dezidiert sich's nochmal runter. Mhm.
Aber ich glaube, also ein wichtiger Punkt, der das vielleicht so ein kleines bisschen aushebeln kann, auch wenn das dann weiter in der Zukunft liegen würde. Aber ich glaube, dass durch eine Vollakademisierung sich auch das Ansehen unseres Berufes deutlich verbessern würde.
Definitiv, und ja.
Vielleicht nicht sofort, weil, also ich persönlich finde, dass ganz oft wird, wenn man sagt, was man beruflich macht, das so ein bisschen belächelt, weil der Durchschnitt unserer Bevölkerung nicht weiß, was wir tun und es auch sehr, sehr schwer ist, das in einem Satz zusammenzufassen.
Ja.
Und dann ist es, ich glaube, das Bild ist so ein bisschen, ah ja, wir üben so ein kleines bisschen sprechen.
Genau.
Die Leute haben im Kopf vielleicht, ja, Sigmatismus oder stottern. Höchstens noch stottern, genau. Das sind die zwei Sachen, die meisten wissen. Ah ja, mit den zwei Sachen kommt man in die Logopädie. Und ja, sie wissen, also nicht ganz abgesehen davon, dass auch diese zwei Störungsbilder sehr, sehr anspruchsvoll sein können, zu therapieren. Aber das wissen die Leute ja nicht. Die denken, wir üben halt so ein bisschen sprechen. Und dass unser Beruf so viel mehr umfasst, als ein bisschen sprechen üben, das würde ich mir zumindest erhoffen, dass dadurch, dass der Anspruch klar ist, es braucht ein Studium, um das zu lernen, kann es nicht so einfach sein. Und das heißt nicht, dass die Ausbildung einfach ist. Aber nee, das ist das wie es Menschen sehen, glaube ich. Und durch ein besseres Ansehen, damit würde man zumindest hoffen, eine bessere Bezahlung. Ja, genau. Eine bessere Bezahlung. Und das ist ja ein riesiges Problem. Und wir wissen, da wurden schon viele Verträge unterschrieben. Und das würde sehr lang dauern, bis diese bessere Bezahlung kommt. Aber die muss kommen, egal wie es läuft, die muss kommen. Weil sonst stirbt unser Beruf einfach aus.
Ja.
Und mit der besseren Bezahlung würden auch mehr Personen angelockt werden, um diesen Beruf machen zu wollen. Und dann würde sich hoffentlich das Problem mit, dass wir noch mehr unterbesetzt wären, weil es noch schwieriger wäre, den Beruf auszuüben, den Beruf überhaupt zu lernen.
Wiederum lösen.
Ne? Genau, aber klar, das ist Zukunftsmusik.
Ja. Ich bin gerade gedanklich, weil ich ja am Anfang auch schon gesagt hatte, dass Deutschland so eine Sonderposition hat. Ich bin gerade gedanklich ein bisschen in den USA, wie das Studium dort aufgebaut, also die Ausbildung. Und finde diesen Gedanken dahingehend ganz spannend, dass das ist ja dort Bachelor-Master-System. Mhm. Und nach dem Master machst du dann ein CFY, also ein Clinical Fellowship Year, wo du dann innerhalb von, ich glaube, es ist nicht ein ganzes Jahr, es sind 9 Monate, aber innerhalb dieser Zeit arbeitest du und erwirbst dann quasi die Stunden für deine Zulassung. Und ich habe gerade überlegt, ob das ein System wäre, was bei uns vielleicht auch funktionieren könnte, dass man diesen praktischen Anteil dann nochmal in Form von wie in einem praktischen Jahr bei Ärzten und Ärztinnen hinten dran hängt und auslagert. Natürlich Praktika nicht ausschließt. Die müssen ja während dem Master genauso Praktika machen. Die sind aber besser implementiert, dadurch, dass die Ambulanzen teilweise am Campus haben und sprachtherapeutische Praxen haben, wo dann Klienten und Klientinnen schon hinkommen können. Ja, das war gerade so eine Überlegung. Vielleicht wäre das längerfristig, was die Qualität des praktischen Anteils angeht, Vielleicht wäre das eine Überlegung wert, das quasi hinten dran zu hängen und nicht noch in das Curriculum von 3 oder beziehungsweise im Master 2 Jahren noch mit rein zu quetschen. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß total, wie du meinst und ich verstehe auch, warum du es sinnvoll fändest. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das ganz schön schwierig finde. Weil ich persönlich zumindest finde, dass der Beruf, wie er in der Realität ist, ganz, ganz anders ist, als man ihn sich vorstellt. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt hätte ich erstmal einen Bachelor gemacht und wenn ich es richtig verstehe und korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, in den USA macht man nicht unbedingt einen Bachelor in Sprachtherapie, sondern zum Beispiel in Psychologie oder irgendeinem anderen verwandten Feld, richtig?
Genau, genau.
Und dann also hängt man eben den Sprachtherapie-Master dran.
Genau, also du kannst auch einen Bachelor machen in Communication Sciences and Disorders, also das ist sowas in die Richtung.
Mhm,
du kannst aber auch Psychologie machen, du kannst auch Sportwissenschaften machen, also es gibt verschiedene Wege dahin. Das ist ja auch ein anderes System dort mit Undergrad und dann Grad School. Aber prinzipiell genau, du hast quasi einen Bachelor, der inhaltlich Überschneidungen haben sollte. Falls das nicht der Fall ist, können die, glaube ich, aber auch die, oder müssen sie besser gesagt, die Kurse auch, bestimmte Kurse nochmal belegen in Vorbereitung auf den Master.
Mhm.
Genau.
Das persönlich finde ich gar nicht sinnvoll, weil ich mich frage, warum diesen Umweg machen.
Ja.
Letztendlich hat man ja dann, klar, man hat schon so ein Grundwissen im Bachelor erworben, aber dann hat man ja trotzdem nur, ich denke, das ist so ähnlich wie bei uns, nur die 4 Semester im Master, um das dann zu... dann die eigentliche Sprachtherapie zu lernen. Und
ich bin da grad, hat dann ich bin schon da voll bei dir.
5 Jahre studiert, wenn man gut durchgekommen ist, bevor man überhaupt in einer Praxis saß oder wie auch immer das System dort aussieht. Also man hat schon sehr, sehr viel Zeit und auch vor allem in den USA auch sehr viel Geld investiert. Aber wenn wir jetzt an Deutschland denken, würden wir davon ausgehen, dass das Studium weiterhin so gut wie kostenlos ist. Aber da hat man schon sehr viel Zeit investiert, und man investiert ja auch trotzdem Geld, auch wenn das Studium selbst kostenlos ist, bevor man wirklich weiß, wie der Beruf ist. Und klar, vielleicht wird einem ans Herz gelegt, dass man irgendwo mal ein Praktikum, ein Schnupperpraktikum macht. Aber puh, da würde ich mir jetzt vorstellen, dass es dann viele gibt, die dann ganz schön frustriert auf einem Haufen Schulden sitzen oder auf jeden Fall schon auch älter sind und dann noch keine Erfahrung gesammelt haben und dann merken, oh nee, der Beruf ist gar nichts für mich. Also ein bisschen, wie man es ja auch bei den Lehrkräften, wenn sie Lehramt studiert haben, sieht, wie viele da wieder aussteigen, wenn sie merken, wie dieser Job eigentlich wirklich aussieht. Und klar, das gibt es bei uns in der Sprachtherapie jetzt aktuell auch. Aber ich persönlich würde eigentlich lieber beim Bachelor-System bleiben. Weil ich finde, man könnte, wenn man sagt, okay, ich möchte in die Wissenschaft gehen, immer noch den Master dranhängen oder sogar einen Doktor dann. Aber ja, das ist halt dann die Frage, ob überhaupt 6 Semester reichen. Genauso auch bezogen auf die Ausbildung reichen 3 Jahre. Aber das ist wieder eine andere Frage. Ich fände es sinnvoller, wenn man die Praxisanteile auf einzelne Semester aufteilt. Aber eben eines dieser Semester sollte schon viel früher sein. Damit man notfalls noch aussteigen kann, wenn man bemerkt, nee, dieser Beruf ist doch nicht das Richtige. Dann hat man vielleicht nur 1 oder 2 Jahre verloren und nicht gleich so viele.
Ja, also ich verstehe deine Perspektive. Ich weiß, was du meinst. Nur noch mal zur Korrektur oder zur Anmerkung. Es ist also so, wie es aktuell in den USA ist, die haben schon eine Master-Praktika, also auch dann montags irgendwie einen ganzen Tag für. Also es ist nicht, du machst Undergrad in Psychologie oder so und dann bewirbst du dich quasi für Grad School für diesen Master in Sprachtherapie und hast dann 2 Jahre lang keine praktischen Inhalte. Das ist nicht der Fall. Die haben von Anfang an Clinical Placements, also quasi Praktikumsstellen, die von der Uni aus ihnen gesucht werden oder zugewiesen werden in unterschiedlichen Bereichen. Also das finde ich auch extrem wichtig, dass man im Rahmen vom Studium natürlich schon diese praktischen Inhalte hat. Was ich eben meinte, was ich interessant finden würde, wäre für den Erwerb dieser Stunden für die Krankenkassenzulassung, dass man das hinten dran hängt. Aber ich verstehe, was du meinst und ich kann mir auch vorstellen, dass dass es ein System von Bachelor, Master und dann quasi praktischem Jahr oder wie immer man das auch nennen möchte, dass das für viele dann wiederum abschreckend ist, was ja schon ein langer Weg ist. Also das sind ja dann insgesamt, wenn man es durchzieht, 5,5 Jahre.
Ja.
Genau. Und dementsprechend, ja klar, wenn du so viel Zeit investierst, es müsste sich dann auch, wenn du dich dafür entscheidest, müsste sich das am Ende auch finanziell, denke ich, lohnen.
Mhm, genau, und da sind wir wieder bei dem wichtigsten Punkt oder das größte Problem, das wir eigentlich haben.
Ja.
Ja, ich, also wenn es nach mir ginge, und ich weiß, das wäre super schwierig, müsste man das komplette System da einmal über den Haufen werfen.
Und neu.
Und komplett neu aufsetzen, auch nach neuen Standards, nach neuen Bedingungen. Was bedeutet denn überhaupt heutzutage, Sprachtherapeutin oder Logopädin zu sein? Welche Störungsbilder werden da behandelt? Was ist wirklich im klinischen Alltag relevant? Und dann darauf aufbauend, aus meiner Sicht am besten wäre ein Studium, zu erarbeiten, dass all diesen Sachen gerecht wird. Und ich glaube, das Ziel, dass man sich total bereit fühlt für diese Arbeit, ist sowieso kein erreichbares. Natürlich wäre es gut, wenn man sich so sicher wie möglich mit dem fühlt, was man tut. Aber das erste Mal die komplette Verantwortung für den Therapieerfolg zu tragen. Man trägt sie natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit den PatientInnen. Aber
ja.
Es fühlt sich ja, es ist einfach anfangs wahnsinnig viel Druck, dass man diese Ziele erreicht, die man in der Therapie erreichen möchte. Und
ja.
Auch um sich selbst ja so ein bisschen zu beweisen, ich bin wirklich eine gute Therapeutin, ich kann das wirklich gut. Und erst mit der Zeit sammelt man ja diese Erfahrung, wie viele Faktoren da eben mitspielen und dass man nur auf einen ganz kleinen Teil davon auch einen Einfluss hat. Und dass es, ja, was sozusagen die Norm ist, wie viel man erreichen kann und nicht, wie man es gefühlt gelernt hat. Nicht,
dass ja, das was jetzt vielleicht mal jemand, auch einfach unrealistisch ist. Ja.
Genau, also nicht, dass jemand uns jetzt hat explizit gesagt hätte, die PatientInnen kommen zu uns und nach 20 Sitzungen können die alle genau alles, was wir uns vorgenommen haben. Aber so hat es sich zumindest für mich angefühlt, dass das ist, was ich erreichen muss, um eine gute Therapeutin zu sein. Aber ich glaube, da drifte ich gerade so ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. Genau, aber das würde ich mir wünschen. Einmal über den Haufen werfen und sagen, wir bauen das neu auf. Wie können wir ein Studium erschaffen, das wirklich praktisch gut vorbereitet und am Ende da Menschen bei rauskommen, die bestehende Inhalte kritisch reflektieren können und, wenn sie das denn möchten, wissenschaftlich arbeiten können, um neue Ansätze zu entwickeln, die dann auch eine wissenschaftliche Basis haben.
Ja, ja. Und auch bei der, ich weiß nicht, ob das, ich kann mir vorstellen, dass das auch der Fall aktuell ist bei den Logopädie-Schulen, aber an den Universitäten definitiv auch. Wir brauchen einfach, unser Feld muss diverser werden. Also aktuell ist es ein sehr, ich glaube, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, aber es ist ein sehr weiblich, weiß, Mittelklasse dominiertes Feld. Ja. Und allein bei der Auswahl oder bei dem, wer quasi diesen Studiengang in unserer Vorstellung jetzt dann machen kann, da müssen so viele Faktoren mit berücksichtigt werden, die über Numerus Clausus und was weiß ich hinausgehen. Also es ist einfach, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du ein persönliches Gespräch?
Nein.
Nee, ich auch nicht.
Also ich hatte mit der LMU allgemein Gespräche, weil es eben, ja, es war natürlich nicht straightforward, ohne Abitur ins Studium zu kommen. Also das gebe ich ehrlich zu, das ist jetzt nicht so, als könnte man da einfach sein mittlere Reifezeugnis hinschicken. Ich musste mir meine mittlere Reife plus Ausbildung, die ich zuvor gemacht hatte zur Übersetzerin, Dolmetscherin, plus die Berufserfahrung, die ich danach hatte, erstmal als Hochschulzugangsberechtigung anrechnen, also anerkennen lassen von der LMU. Und also das fand ich damals selbst total absurd. Ich hätte damit theoretisch alles studieren dürfen, was Krass. Die LMU bietet, was sogar für mich damals keinen Sinn gemacht hat. Aber damit wir jetzt nicht zu weit vom Thema wegkommen, also wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir es noch einmal unsere Sicht der Dinge zumindest zusammenfassen.
Soll ich?
Wenn du möchtest, sehr gerne.
Also ich hoffe, wir haben es nochmal vorab, ich hoffe, wir haben es oft genug betont, dass es uns nicht darum geht, jetzt irgendwie Menschen mit Ausbildung, Menschen mit Studium irgendwie zu vergleichen oder zu sagen, das eine ist besser oder schlechter. Absolut null. Es geht uns einfach darum, das Berufsbild, wie es aktuell ist, und das Berufsfeld in Deutschland, Sprachtherapie, Logopädie, würde von voller Akademisierung profitieren. Einfach, also von meiner Perspektive, viel, wenn es darum geht, sich international endlich anzugleichen, da diese Lücke zu schließen. Und ja, mit den Aspekten, die wir jetzt erwähnt haben, letztendlich zu einer ja, verbesserten Attraktivität des Berufsbildes zu führen, weil es einfach dann hoffentlich auch zu einer verbesserten oder erhöhten Vergütung führen würde, wenn das rein akademisch angesiedelt ist. Wir wissen aber auch, dass es viele Aspekte gibt, die kritisch zu sehen sind, Stichwort eben praktische Inhalte und das aktuell, vielleicht gibt es das ein Ansatz oder einen Studiengang in Deutschland, von dem ich nichts weiß, der das alles schon super implementiert, aber so wie Dani gesagt hat, eigentlich müsste es das ganze System einmal abreißen und nochmal neu aufziehen, unter der Wahrung der Gesichtspunkte, die wir jetzt genannt haben. Ja, also ich hoffe, es war für alle inhaltlich vielleicht ein bisschen polarisierend, vielleicht ein bisschen Anregung, vielleicht auch sich selber und die Ausbildung, den Ausbildungsweg, den man selber durchlaufen hat, zu reflektieren, ein bisschen zu hinterfragen, was hätte da besser laufen können, egal ob jetzt Studium oder Ausbildung. Und ja, was ich auch noch anmerken möchte, ist, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik oder Kommentare oder Fragen habt, dann freuen wir uns, also ich sag jetzt mal wir.
Absolut. schreibt uns sehr gerne.
Ja, schreibt uns bitte gerne auf Instagram oder anderen Wegen und wir kommen da sehr gerne in Diskurs, in Austausch mit euch. Wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, das ist einfach unsere Perspektive und die wir ja in unserem Podcast als Meinungsplattform äußern. Von daher, ich freue mich über die Rückmeldung. Ja, Dani, möchtest du noch 3 Worte sagen zum
ja,
Abschluss?
Definitiv auch mehr als 3 Worte.
Es sind nur 3.
Höchstens 3, Mist. Ja. Zum 5. Mal betont, es geht nicht um das aktuelle Studium und die aktuelle Ausbildung im Vergleich, was ist besser, sondern was wäre ein System, das zumindest aus unserer Sicht den Bereich Logopädie, Sprachtherapie, und ich finde es schon bescheuert, dass ich das immer so nacheinander sagen muss, Logopädie, Sprachtherapie, weil es eben so uneinheitlich ist, was uns gemeinsam als Beruf voranbringen könnte.
Ja.
Aber ich glaube, sonst hast du alles Wichtige gesagt und wir freuen uns total, wenn wir Nachrichten von euch bekommen zu dem Thema und gerne bitte auch eure Meinung da sagen, nur im Hinterkopf behalten. Ja, wie du auch schon gesagt hast, Julia, dass es eine Meinungsplattform ist. Wir haben ja unsere Meinung kundgetan. Das heißt nicht, dass es nicht andere berechtigte Meinungen auch dazu gibt und oder dass das irgendwie das Thema vollumfänglich in so einer kurzen Zeit besprochen werden konnte überhaupt.
Nee, das ist aber auch nicht unser Anspruch.
Nee. Nee, dafür, dafür ist auch so ein Podcast dann einfach zu viel Arbeit. Und ich glaube, wenn die Folge 5 Stunden lang gehen würde, wird sich's auch niemand
das
mehr
anhören. Das hört sich kein Mensch an. Ja.
Also wer jetzt noch da ist, ist sowieso schon schön, dass
danke.
Sie so lange
Shoutout.
Ja, genau. Ja, ja, aber also ich finde es einfach ein super wichtiges Thema.
Absolut.
Dass wir darüber sprechen, wo führt denn der Beruf hin und dass diese beiden Wege nicht immer noch weiter auseinandergehen, sondern dass wir da auch mal eine Vereinheitlichung hoffentlich erreichen können. Und das ist natürlich ein langer und super anstrengender Weg auch, der dann da hinführen würde, in den ganz, ganz viel Arbeit und Vorbereitung reinfließen müsste. Und ich fände es auch sehr schade, wenn jetzt zum Beispiel eine Vollakademisierung passieren würde, aber sie dann nicht gut durchdacht erfolgt.
Ja.
Aber insgesamt.
Aber beschlossen ist sie ja, ne? Also
ja, die Frage ist nur, was bedeutet das? Ja, oder wann?
Ja. Wann? Ja. Wie?
Genau, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht für eine nächste Folge.
Genau. Ja, also vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über und auf eure Nachrichten.
Und Feedback.
Genau.
Und Bewertungen. Immer.
Und wie immer endet unsere Folge in Gekicher.
Gekicher und Gequassel. Und jetzt kommt die Musik.